Landfunk Elbe Elster.
Es sind ganz, ganz viele Rückkehrer dabei, also auch spannend für diesen Podcast. Ja. Wir haben wirklich viele junge Menschen, die quasi nach, ich bilde mich aus, ich studiere irgendwo in einer großen Stadt, jetzt habe ich irgendwie Frau und zwei Kinder, jetzt will ich zurück aufs Land, haben wir wirklich ganz, ganz viele dabei.
Landfunk Elbe Elster. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages sowie der Staatskanzlei Brandenburg.
Comeback Elbe-Elster, wir sitzen mit Julia Ariens zusammen, einer Frau aus dem Elbe-Elster-Kreis, die ein sehr, sehr spannendes Unternehmen führt. Herzlich willkommen, Julia Ariens.
Vielen Dank.
Ja, gerne. Ich freue mich, dass wir sprechen können. Und ich habe gerade ja schon angeteasert, es geht um ein sehr spannendes Unternehmen und natürlich um deine Geschichte. Das sehr spannende Unternehmen deshalb besonders spannend aus meiner Sicht, weil man es vielleicht in Schlieben, ein solches Unternehmen, nicht erwarten würde. Ihr seid die LCS Computer Service GmbH in Schlieben. Wer noch nie was von euch gehört hat, wie erklärst du, wer ihr seid?
Das ist eine gute Frage. Wie erkläre ich das? Also wir sind letzten Endes ein Familienunternehmen. Mein Vater hat das Unternehmen direkt nach der Wende gegründet, aus dem Nichts. Und wenn mich jemand fragt, wo Schlieben ist, dann sage ich immer gerne in the middle of nowhere oder im Drei-Städte-Dreieck von Berlin, Dresden und Leipzig. Wenn ich mal auf die Landkarte gucke, dann sind wir da ziemlich mittig drinne. Genau. Ansonsten ist unser Unternehmen im schönen Wald gelegen. Wir sind also umgeben von Grün. Wer Lust hat, mittags joggen zu gehen, kann das machen. Ich gehöre dazu, bin leider die Einzige. Ich hoffe, dass ich mit gutem Beispiel da vorangehen kann, aber im Moment hält sich da die Begeisterung noch zurück. Was machen wir? Wir machen ganz, ganz viel. Wir produzieren unter anderem unsere eigene Software. Ein Dokumentenmanagementsystem. Das muss man sich wie einen virtuellen Aktenschrank vorstellen. Das System kann noch ganz viel mehr, wird vor allem von Behörden und von der öffentlichen Hand eingesetzt. Das heißt also, wir sind gar nicht so sehr in der Privatkundenwirtschaft unterwegs, sondern tatsächlich eher im öffentlichen Sektor, weswegen man uns dort in der Region vielleicht auch nicht so unbedingt kennt, weil unsere Kunden sitzen halt nicht unbedingt in der Region, sondern wir agieren deutschlandweit.
Ja, aber dann ist ja die Frage, warum sitzt ihr da? Nur wegen des Vaters?
Ja. Ja, mein Vater ist standorttreu. Man hat sich, also es ist tatsächlich schon zu Ostzeiten passiert. Meine Mutter hat sich mit einer Arztpraxis niederlassen wollen. Und zu Ostzeiten war das noch ein bisschen anders. Da gab es diese MVZs noch nicht, die über Lizenzen verfügt haben, sondern da wurde ganz klar über die Nachfolgersuche, wurde dann eine Praxis vergeben. Die Praxis war in Schlieben und meine Mutter hat gesagt, jawohl, hier ist es. Und mein Vater hat damals dann im Forschungszentrum zu Ostzeiten noch angefangen. Also das Gebiet, wo wir uns befinden, ist tatsächlich mal ein Forschungszentrum für Landwirtschaftstechnik gewesen zu Ostzeiten. Eins der geheimeren Labore, will ich mal sagen. Und dort hat er als Ingenieur angefangen und hat sich dann halt, naja, nach der Wende, die Praxis hatte Bestand. Und so halt dann auch mein Vater, ja, der hat dann gesagt, gut, dann bleiben wir hier. Wir haben ein Haus bekommen zu Ostzeiten, was auch nicht so selbstverständlich war. Das haben meine Eltern in ganz viel Eigenleistung mit der Familie zusammen umgebaut. Und dann war es eigentlich auch klar, dass man dort erstmal bleibt.
Ja.
Genau. Und heute, wir haben jetzt 35 Leute am Standort. Oh. Die zieht man jetzt auch nicht ohne weiteres einfach mal um.
Ja. So, kommen die alle aus der Region oder sind die in die Region gezogen?
Ich würde sagen, die kommen alle aus der Region tatsächlich. Es sind ganz, ganz viele Rückkehrer dabei. Also auch spannend für diesen Podcast. Ja. Wir haben wirklich viele junge Menschen, die quasi nach, ich bilde mich aus, ich studiere irgendwo in einer großen Stadt. Jetzt habe ich irgendwie Frau und zwei Kinder, jetzt will ich zurück aufs Land. Haben wir wirklich ganz, ganz viele dabei. Und manche sind auch gar nicht, haben die Region gar nicht verlassen, sind einfach so geblieben. Aber der Großteil ist tatsächlich auch zurückgekehrt, ja.
Ja, das genau. Ist ja auch deine Geschichte. Die wollen wir ja noch kommen in diesem Podcast hier, deine Rückkehrergeschichte. Aber lass uns mal ganz kurz bei den Leuten bleiben, weil das ist, wenn wir gerade schon drüber sprechen, das ist ja auch immer das Spannende. Jedes Unternehmen kann ja nur so gut und so groß werden, wie es Leute findet. Und deswegen ist ja wahrscheinlich für viele auch so ein Unternehmen, gerade in dieser Branche, in the middle of nowhere, ich zitiere jetzt dich selbst, ist es ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach zu führen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also wir haben schon ein sehr buntes Spektrum an Kolleginnen und Kollegen. Und die sind natürlich, die sind die Führung von meinem Vater gewöhnt gewesen. Und jetzt komme ich branchenfremd dort und bilde mir ein, ich kann jetzt mal ein IT-Unternehmen führen. Ich glaube, das ist für beide Seiten wirklich eine Herausforderung. Die Kolleginnen und Kollegen wissen natürlich, dass ich fachlich an ganz viele Themen gar nicht aufgreifen kann und auch gar nicht anknüpfen kann. Gleichzeitig schätzen sie aber, dass ich halt eine andere Führungsperspektive als mein Vater mitbringe. Also ich bin halt deutlich menschennäher als mein Papa. Der hat halt irgendwann so ein bisschen, ich will nicht sagen resigniert, aber für ihn hat es nie Spaß gemacht. Sagt er übrigens auch scherzhaft, wenn ihn jemand fragt, dann sagt er, naja, das ganze Personalwesen, das fand ich eh immer blöd, das gebe ich an meine Tochter ab, die macht das jetzt. Und so ist es dann tatsächlich auch. Und da war sehr, sehr viel Vertrauen zu gewinnen natürlich, eben weil ich mich fachlich nicht messen kann mit den meisten. Das ist nun mal so. Aber ich denke, wir sind da ganz gut angekommen. Viele sind in meinem Alter, wir sind sozusagen, das Durchschnittsalter der Firma sind 42 Jahre über das gesamte Unternehmen. Wir haben Leute, die sind seit über 30 Jahren dabei.
Boah.
Ja, ich weiß, wir haben schon mehrere Leute jetzt auch in die Rente verabschiedet, so unter meiner Führung dann schon. Und das ist natürlich Wahnsinn, die dann so 30, 33 Jahre auf dem Buckel haben bei LCS. Das ist schon eigentlich cool. Ja.
Ja.
Und so sieht auch unsere Betriebszugehörigkeit aus. Wir haben über 10 Jahre durchschnittliche Betriebszugehörigkeit. Die meisten sind gekommen, um zu bleiben. Das ist übrigens auch meine Rekrutierungsstrategie. Also ich suche Menschen, die für LCS arbeiten wollen und auch bleiben wollen. Mhm. Ich bin kein Fan von, oh, ich mache mal 2 Jahre hier, mal 2 Jahre da. So ticke ich selber auch nicht, war ich nie. Und solche Leute suche ich. Genau, und ganz viel passiert über Empfehlungen im Freundeskreis. Wir haben viele junge Leute, wie gesagt, wo dann auch Freunde noch zurückkommen. Und dann ist natürlich wichtig, dass die dann auch irgendwie gut über ihren Arbeitgeber reden. Und das ist so mein Wunsch, dass die Kolleginnen und Kollegen sich so wohlfühlen, dass sie das auch wohlwollend in ihren Freundeskreis tragen. Hm. Und ich glaube, wir haben inzwischen 2 Kollegen auch über Empfehlung eingestellt. Die sind auch noch da, bin ich auch ganz froh drüber. Ja, und viel passiert halt aus eigener Kraft tatsächlich über. Ich habe einfach angefangen, LCS sichtbarer zu machen in der Region. Mein Vater ist sehr lange unterm Radar geflogen, weil wir in the middle of nowhere sind,
ja.
Und da halt auch sehr angreifbar waren in unseren Räumlichkeiten für Einbrecher und so weiter, die natürlich gedacht haben, die können bei uns die ganze Technik rausschleppen. Die Firma ist 3-mal tatsächlich wurde dort eingebrochen, richtig massiv von einer Jugendtruppe, die alles zerkloppt haben, was dort nicht nied- und nagelfest waren. Und das war für meinen Vater Anlass zu sagen, nee, ich muss gar keiner wissen, dass es uns hier gibt.
Mhm.
Inzwischen ist das Gewerbegebiet, in dem wir uns befinden, deutlich belebter. Es gibt noch 3 andere Firmen und damit ist auch mehr los.
Ja.
Und und ich bin jetzt einfach ein bisschen sichtbarer geworden mit. Wir bilden aus, wir unterstützen duales Studium. Wir suchen ganz, ganz aktiv nach Leuten über Social Media, über unsere neue Website. Ich habe gerade eine neue Website gelauncht, die nur noch 3 Buchstaben hat. Da bin ich total stolz drauf. Und wir haben jetzt gerade ein großes Gewerbefest gehabt im Gewerbegebiet, was also auch wirklich Wahnsinn war vom Erfolg. Die haben uns überrannt. Wir wussten gar nicht, was passiert. Und auf einmal waren 2000 Menschen in dem Gewerbegebiet und wollten eine Bratwurst bei LCS essen. Das war super cool.
Ja.
Echt viel Spaß gemacht. Und das ist natürlich dann auch, wir werden bekannter dadurch. Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, wenn man neue Leute an Bord holen will, dass man sich bekannter macht und präsentiert als, hey, ich bin ein cooler Arbeitgeber. So.
Ja.
Und ich tatsächlich würde uns so definieren als ziemlich coolen Arbeitgeber in der Region.
2 Seiten der Medaille fallen mir da ein. Ich weiß nicht, wohin die Münze fällt. Auf der einen Seite natürlich, ihr sucht ja Menschen, die müssen Programmierer sein, Systemtechniker oder IT-Konsultanten oder die müssen zumindest bereit sein, sich dazu auszubilden.
Mhm.
Da ist die Frage, findet man die denn fertig in der Region oder geht es nur über Ausbildung? Und dann auf der anderen Seite, du sagst gerade, die sind gekommen, um zu bleiben. Ist das vielleicht ein Vorteil, dass ihr so ja exotisch in der Region seid, dass es nur euch gibt?
Ja, also ja und ja. tatsächlich sind ganz wenige fertig gewesen, als sie bei uns angefangen haben. Im Gegenteil, die haben also unheimlich viele Quereinsteiger, die im Job dann auch gelernt haben. Wir haben gerade in der Systemtechnik hatten wir einfach wirklich Glück. muss man sagen. Weil Systemtechnik ist bei uns jetzt nicht so speziell, dass man nicht von einem anderen Systemhaus oder von einem größeren Arbeitgeber, der eine eigene IT-Landschaft hat oder sowas, wechseln kann. Da haben wir einfach Schwein gehabt.
Ja.
In dem ganzen Entwicklerbereich, das ist schwierig, weil ein Softwareentwickler in der Region, ich sage immer, man muss nicht in Walldorf wohnen, um in Walldorf zu arbeiten. Ne? Also es gibt halt einfach so viele große Anbieter, die so 100% Homeoffice auch unterstützen, also wo die Leute halt gar nicht mehr aus dem Wohnzimmer rausgehen müssen.
Ja, ja.
Und mit denen liegen wir natürlich gerade, was die Entwickler, also was die wirklich qualifizierten Leute angeht, absolut immer im Wettbewerb. So, und das ist tatsächlich dann, da geht es dann viel wirklich um die menschliche Komponente. Versteht man sich, findet man die Leute cool? Hat man vielleicht doch Lust, mal wieder aus seinem Wohnzimmer rauszukommen und mal was anderes als eine Jogginghose anzuziehen? Dann ist man bei uns total willkommen. Das ist das eine. Also man muss nicht ausgebildet, also fertig sein, wenn man bei uns anfangen will. Wir haben, wie gesagt, unheimlich viele Quereinsteiger, die dann auch Lust hatten, sich weiterzuentwickeln, was Neues zu lernen. Und das ist eigentlich, das macht auch Spaß. Ne?
Ja.
Eine Riesenherausforderung für alle, die sie einarbeiten müssen, aber kann halt auch echt Spaß machen. Was war die zweite Frage? Entschuldigung.
Ob die Leute deshalb bleiben, weil ihr so exotisch seid? Also weil es jetzt keine Vor-Ort-Konkurrenz sozusagen gibt in dem Sinne?
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich hoffe, dass es nicht nur der Grund, also nicht diese fehlende, der fehlende Mitbewerb der Grund ist, sondern ich hoffe, dass es auch, weil wir cool sind als Arbeitgeber, ein Grund ist, dass die Leute bleiben, dass sie sich wohlfühlen. Ich frage ja meine Mitarbeiter tatsächlich sehr oft und regelmäßig. Ich habe jetzt gerade, läuft so ein 360-Grad-Feedback für mich. Nachdem ich mit allen Mitarbeitern ein Mitarbeitergespräch geführt habe, habe ich gesagt, und jetzt dürft ihr mal. Und da ist tatsächlich sehr viel dabei, was, denke ich, einen guten Arbeitgeber ausmacht. Also es ist so eine offene Kultur, wir haben eine Du-Kultur, sehr familiär. Viele kennen sich auch im Privaten, also sind Freunde.
Ja.
Einer meiner Kollegen, der wird jetzt morgen 40, der hat die ganze Firma eingeladen zum Feiern. Ich meine, das macht ja auch, macht man ja sonst auch nicht, ne? Also so, ich glaube, das schätzen ganz viele. Wir haben so ein paar interessante Vergünstigungen. Bei uns gibt es vergünstigtes Mittagessen in der eigenen Kantine. Relativ neu. Jeder, der da reinkommt, sagt, oh, krass, so einen coolen Raum habt ihr für eure Mitarbeiter? Kann ich hier anfangen? Ja, klar. Wo ist, genau. Wo ist deine Bewerbung? Ne?
Ja.
Also ich glaube, das macht ganz viel. Wie gesagt, dieses sehr offene, kollegiale. Die meisten sind wirklich, wollen sich gegenseitig helfen, schätzen das, was sie haben. Und am Ende des Tages ist es auch ein finanzieller Aspekt. Ich glaube, für die Region, in der wir uns befinden, zahlen wir gar nicht so schlecht.
Hm. So. Ja.
Ja.
Das Ganze heißt hier Comeback Elbe Elster.
Ja.
Zwei Dinge wollen wir gerne besprechen. Zum einen natürlich die Voraussetzungen für so ein Unternehmen im Elbe-Elster-Kreis.
Mhm.
Hältst du die für gut? Ist das schon auf dem richtigen Weg? Ist das schon angekommen? Oder sagst du, ha, hier müsste doch noch viel mehr passieren?
Das ist eine sehr tiefgehende Frage.
Ja, deshalb will ich sie.
Also ich, oh, das ist wirklich schwierig. Da muss man jetzt natürlich auch so ein bisschen zum Drahtseilakt, ne? Mein Papa wird den Podcast auch hören. Ich denke, wenn wir in einem, näher an einem Ballungsgebiet, von mir aus Berlin oder was wären, könnten bestimmte Themen leichter sein.
Mhm.
Mitarbeitergewinnung. Aber gleichzeitig hat man auch eine höhere Fluktuation, weil die,
ja,
natürlich die Möglichkeiten ganz anders sind. Das ist ja wie im Datingmarkt, ne? Also dank Tinder und Co. haben ganz viele viel mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, so ist es halt auch, wenn wir jetzt in so einen Ballungsraum gehen würden. Und Mitarbeitergewinnung, ich habe das gesagt, wenn ich drüber nachdenke, wir haben auch ein Büro in Potsdam tatsächlich. Das wissen ganz viele gar nicht. Da sitzen inzwischen auch 7 Kollegen, ganz jolly zusammen, gemütlich. Und 6 davon sind Entwickler. Tatsächlich haben wir unsere Entwicklungskompetenz zum Großteil in Potsdam. Weil eben, habe ich ja vorhin gesagt, gerade qualifizierte Softwareentwickler zu finden, ist im Schliebener Land nicht so leicht. Wir haben ganz viele Vorteile natürlich vom Standort. Wir haben immer einen Parkplatz vor der Haustür.
Ja, wichtig.
Das ist in der Großstadt nicht so. Wir haben Platz für einen Firmenpool von Autos. Wir haben sogar einen kleinen Garten, wo sich LCS-Mitarbeiter ein Salatblatt pflücken können, eine Gurke, eine Tomate zum Mittag rausnehmen können, ein paar frische Kräuter. Wir haben eine große Sonnenterrasse, wir haben einen eigenen Grill. Also wir haben so ganz viel, was es eigentlich auch ganz nett macht. Die Nähe zum Wald, man kann mittags eine Runde spazieren gehen, im Grünen den Kopf auslüften. Dadurch, dass wir deutschlandweit agieren, mit Partnern natürlich, wir machen das nicht alles selber, um Gottes Willen, ist es für uns gar nicht mehr so, also nicht mehr so ein Thema mit der Region.
Okay.
Es ist, glaube ich, für manche Mitarbeiter ein Thema, weil die Anfahrtswege doch recht lang sind. Wir haben einen Kollegen, der fährt 45 Minuten jeden Tag. Der würde sich natürlich wünschen, dass er noch viel mehr zu Hause arbeiten kann. Das ist sicherlich ein Thema, aber das hängt jetzt nicht unbedingt nur mit dem Standort zusammen. Weil, wie gesagt, dieses Homeoffice-Thema, dieses Work-Life-Balance, ich glaube, das ist egal, wo man sich da befindet.
Ja.
Ansonsten, uns gibt es seit 35 Jahren an dem Standort. Ich würde da jetzt nicht mehr dran rütteln. Wir haben mit Potsdam dieses zweite Standbein, was es uns ermöglicht, hier und da punktuell vielleicht auch andere Leute anzusprechen. Aber auch da sind Grenzen. Als wir vor anderthalb Jahren da eingezogen sind, hätte ich nicht gedacht, dass wir dieses Jahr an dem Punkt sind, wo ich drüber nachdenken muss, wie ich es vergrößere, wie ich mehr Platz schaffe. Das ging jetzt doch rasant schnell. Aber eben auch nicht in allen Bereichen. Also ich suche händeringend einen Software-Consultant für unsere eigene Software in Potsdam. Mhm. Bis jetzt nichts.
Und schwierig.
Genau.
Ja. Du bist ja auch mal weggegangen.
Ja, das stimmt.
Also du bist ja auch zurückgekommen in die Region. Also wahrscheinlich hast du damals, als du weggegangen bist, gar nicht damit gerechnet, zurückzukommen, oder?
Das stimmt. Das stimmt. Also tatsächlich ist das schon eine verrückte Geschichte, oder? Also zumindest für mich relativ verrückt. Ich durfte während meiner Schulzeit ein Jahr im Ausland verbringen. Meine Eltern haben da sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich eine Fremdsprache fließend spreche, weil sie gesagt haben, das öffnet dir hinterher den Markt und die Welt. So, und,
wo warst du da?
Ich war in Amerika tatsächlich. Ja. Ich habe ein Jahr Texas auf dem Buckel. Ganz gemütlich in der Schulzeit bei einer Gastfamilie. Es war alles tippitoppi. Die waren relativ einfache Leute, aber sehr, sehr herzlich, haben mich dreimal die Woche in die Kirche geschleppt, sodass ich keine Zeit für irgendwelchen Unfug hatte. zeitgleich habe ich aber dort meinen Abschluss gemacht, habe einen Führerschein gemacht. Ich war ja damals noch süße 15, 16, da war das dann schon besonders, wenn man dann mit 16 hier in Deutschland schon Auto fahren konnte. Das waren übrigens auch die Eckpunkte, weswegen ich gesagt habe, okay, dann wird's Amerika. Meine Mutter wollte gerne, dass ich nach Australien gehe. Ich selber wäre gerne nach England gegangen, weil es nicht so weit weg ist. Und mein Vater hat dann USA ins Rennen gebracht und hat gesagt, dann könntest du einen Führerschein machen.
Ja.
Und ehrlicherweise, so ein Führerschein im Elbe-Elster-Kreis ist echt, ist wirklich Gold wert.
Ja, und in Australien und England fahren die auf der falschen Seite.
Ja, noch dazu, ja, genau. So, und das war so für mich tatsächlich so dieser Öffner, dieser Weltöffner. Ne? Ich habe das ja super hinbekommen, hat mir auch die Möglichkeit eingeräumt, dort auch zu studieren. War dann für mich nicht so interessant, weil für mich das war cool, das Jahr, aber ich würde dort nie leben wollen. Das ist mir zu, ganz oft zu oberflächlich und auch jetzt sozusagen in dieser politischen Situation einfach nichts, womit ich mich identifizieren kann und will. Und so bin ich also zurückgekommen, habe mein Abitur gemacht und dann war so ein bisschen die Frage, okay, wohin geht denn die Reise? Und das eine war irgendwie eine informatikgetriebene Sichtweise von meinem Vater halt. Ich habe aber Abitur in Informatik gemacht und das war echt nicht so geil, muss ich sagen. Also da habe ich mich wirklich schwer getan. Die Alternative war sozusagen die medizinische Richtung. Meine Mutter halt mit einer niedergelassenen Praxis. Und ich habe dann tatsächlich mich fürs Medizinstudium entschieden. Aber nicht, weil ich die Praxis übernehmen wollte. Im Gegenteil, ich habe zu meiner Mama gesagt, Mama, zwing mich nicht, diese Praxis zu übernehmen. Und Tod und Teufel möchte ich das nicht. Und sie war damit okay. Und ich dachte, okay, mit dem Medizinstudium steht dir aber die Welt offen. So, das war für mich der Anreiz. Ich wollte immer irgendwie nochmal weg die Welt sehen und wollte nie standortgebunden sein müssen. Das war für mich so, ja, einfach das Streben. Egal, wo ich bin auf der Welt, wollte ich quasi mich niederlassen können. Und nach zwei Jahren Medizinstudium mit der falschen Matrikelnummer, da stand halt leider ziemlich oft nicht bestanden daneben, habe ich gesagt, okay, das ist es jetzt auch nicht. Weil ich glaube tatsächlich, für so ein Medizinstudium muss man entweder geboren sein oder Helfersyndrom, keine Ahnung. Also es war einfach nicht mein Ding. Ich habe dann über einen Studentenjob, wo ich als Chauffeur für ein Immobilienunternehmen gearbeitet habe, total crazy, bin ich in die Richtung Immobilienwirtschaft gegangen und fand das halt super cool und super spannend. Und in Leipzig konnte man Immobilienwirtschaft dual studieren. Und das ist es dann geworden. Ich habe dann 3 Jahre das durchgezogen, habe dort quasi summa cum laude abgeschlossen, meine Diplomarbeit mit 1.0 geschrieben. Halleluja, wunderbar. Ich bin zu einem Zeitpunkt fertig geworden, wo der Immobilienmarkt in Deutschland durch die Decke gegangen ist. Die haben alle Großen, haben händeringend qualifiziertes Personal gesucht. Ich hatte Glück. Man mochte mich sehr in Berlin bei CBRE. Ist ein großer, also einer der größten internationalen Immobiliendienstleister. Dort habe ich dann ein Traineeship angefangen über 2,5 Jahre. War erst in Frankfurt, bin dann nach Berlin gewechselt. Das war dann schon wieder näher an der Heimat. Kam mir damals auch zugute, weil mein damaliger Freund in Berlin lebte. Hörte diese Pendelei auf. Und und dann bin ich dort geblieben erstmal für 12 Jahre. Mittendrin hat mich dann so ein bisschen wieder diese Fernsucht gepackt. Ne? Ich habe es ja gesagt, dass mich das eigentlich immer gereizt hat. Und ich habe mir das sozusagen sehr hart ermöglicht, im Ausland zu arbeiten für 2 Jahre. Ich bin dann in London gewesen und habe von London aus europaweit gearbeitet, was super viel Spaß gemacht hat. Also ich habe so viele Städte gesehen und so viele Hotels. Ich habe ja Hotellerie bewertet aus Marktsicht, also aus Finanzsicht, was super spannend war. Und tatsächlich immer noch, wenn ich heute noch mal wählen müsste, könnte das sein, dass ich das wählen würde. Also einfach super cool war es. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und dann nach 12 Jahren war dann so ein bisschen der Weg bei diesem großen Dienstleister zu Ende. Ich bin zurückgekommen aus London, habe noch 2 Jahre in Berlin gearbeitet. Und dann, naja, wie es halt bei großen Konzernen ist, irgendwas ist immer. Und es wurde sehr politisch. Dann trennten sich quasi die Wege. Ich bin dann vom Großkonzern in ein kleines Start-up gewechselt. Also habe auch die Seite mal kennengelernt. Habe dort sozusagen auch finanz- und immobilienwirtschaftlich gearbeitet, weil das einfach das war, was ich konnte. Und da war ich der Spezialist. Alle wussten das. Super. Und ich habe das Unternehmen über Nacht an die Börse gebracht. Und dann während meiner Elternzeit ist auch wieder runtergefallen, wie es halt so vielen Startups geht. Ne? Ja. Über Nacht hochskaliert auf 100 Leute und in der zweiten Nacht dann wieder runter auf 20. Ich habe es gesagt, in meiner Elternzeit ist das passiert. Ich habe dann ein wunderbares kleines Mädchen zur Welt gebracht. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich da mal drüber nachdenken, wo die Reise zukünftig hingeht für mich. Und für mich war klar, Immobilien- und Finanzwelt, da reden wir über 50, 60 Stunden die Woche. Und ständig im Flugzeug oder meine Oma hat immer gesagt, du nutzt das Flugzeug wie andere den Bus. Ist tatsächlich so gewesen. Ich habe ein Drittel des Jahres war ich einfach immer unterwegs und das wollte ich nicht mehr. Ich wollte mein Kind aufwachsen sehen und einfach mehr Zeit haben für die kleine Maus, weil es halt so ein Wunschkind war und ist, muss man ja sagen. Und zeitgleich schlug sich mein Vater so ein bisschen rum mit der Nachfolge von seinem Unternehmen. Ja. Ne? Also das überlappte so ein bisschen. Also er war schon eine ganze Weile am Gucken, wo die Reise da so hingeht und was er sich vorstellt. Und im Unternehmen hat er niemanden so richtig identifiziert, wo er gesagt hat, okay, du kannst das weiterführen. Sondern es war für ihn dann irgendwie, okay, es geht wahrscheinlich auf den Verkauf.
Okay.
Und er war relativ weit in der Verkaufsverhandlung, muss man sagen. Und ich war in einem Ferienhaus mit meinem Kind, hatte sehr, sehr viel Zeit zum Nachdenken und habe dann so gedacht, Mensch, warum eigentlich nicht? Ich frage ihn mal, was er denkt.
Es ging tatsächlich von dir aus?
Ja, es ging von mir aus. Mein Vater hätte das nie erwartet und er hat es auch nie gefordert. Und die Mama hatte ja eh schon einen Haken rangemacht, als ich das Studium geschmissen habe. Und tatsächlich ging es von mir aus, weil ich gedacht habe, Mensch, Familienunternehmen und zurück in die Heimat, näher an den Großeltern dran. Das ist natürlich wirklich auch was ganz viele, glaube ich, irgendwie unterschätzen oder irgendwie vielleicht auch gar nicht, die Möglichkeit nicht haben, gar nicht wissen, wie cool das eigentlich ist, wenn die Großeltern so quasi um die Ecke wohnen und auch mal einspringen können, wenn man Not am Mann ist. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, ich sage, Papa, ich weiß, ich habe von IT und Informatik jetzt nicht so viel Ahnung, aber vielleicht kannst du dir ja trotzdem vorstellen, dass ich dein Unternehmen weiterführe in deinem Sinne. Und da hat er, das war ganz süß, sie haben mich besucht im Ferienhaus an dem Wochenende, hat er mich angegrinst und hat gesagt, boah, das kommt jetzt aber echt überraschend. Aber ich freue mich, dass du das so in Erwägung ziehst. Und ja, du hast von Informatik nicht so viel Ahnung, aber du bringst ganz viel anderes mit, hat er gesagt, was es braucht, um so ein Unternehmen zu führen. Und ja, das war, haben wir uns angeguckt und haben gesagt, okay, dann machen wir das. Und dann ging es nur noch um die Feinheiten. Also er sagte, komm, mach mal in Ruhe dein Elternjahr fertig und guck mal, dass die kleine Maus in der Kita vernünftig ankommt. Und dann, wenn das in trockenen Tüchern ist, erwarte ich dich hier bei uns auf da in der Tür. Und so haben wir es dann auch gemacht.
Ja. Ja. Und alles gut geworden, so aus dem Gefühl heraus, würdest du es nochmal so machen?
Ich würde es nochmal so machen, ja. Auf jeden Fall. Also das ist eine Übernahme im Familienunternehmen, hat total viele Herausforderungen, die man nicht hat, wenn man einfach irgendein Unternehmen übernimmt. Ja, das ist, es bleibt Familie. Ne? Ja. Und Papa und ich, wir sind uns auch nicht immer einig. Ja, und da muss man halt drauf achten, dass man das dann aber auch in der Firma lässt und nicht nachmittags beim Kaffee und Kuchen bei in der Familienrunde noch weiterträgt. Und das, da scheitern wir manchmal noch, dass wir wirklich auch so Themen einfach am Kaffeetisch ausdiskutieren, wo ich dann so denke, ja, ist eigentlich nicht so cool und er weiß es auch und wir wissen es beide und trotzdem sind wir dann aber gerade auch so drinne und dann muss man es halt auch noch durchdefinieren. Andererseits muss ich, also ich mache viele Sachen anders als er, ich muss aber auch immer mich selber dran erinnern, warte mal, Papa hat auch ganz viel richtig gemacht, den Laden gibt es einfach seit 35 Jahren, wir sind total zu 100% eigenfinanziert, wir haben keinerlei Abhängigkeiten von irgendwem. Eigentlich ist alles cool, ne? So, und genau, das ist so ein bisschen diese Balance, die man hat. Und eben für mich die größte Herausforderung ist wirklich diese Branchenfremdheit. Also ich bin es eigentlich immer gewöhnt gewesen, wenn Sachen nicht so gut funktionieren oder nicht so gut laufen oder eine Deadline in Gefahr ist beim Kunden, was auch immer, bin ich dort reingesprungen. Ich habe auch schon mal eine Nacht durchgearbeitet und den nächsten Tag noch, um Sachen fertig zu machen für den Kunden. Jetzt muss ich mich darauf verlassen, dass andere das richten. Und natürlich guckt man als Geschäftsführer anders auf die Dinge als Angestellter. Das ist auch völlig normal. Für mich hängt da halt ganz viel mehr dran als für den Angestellten, was er im ersten Moment sieht.
Ja.
So, ne? Genau. Aber ja, das ist für mich nach wie vor auch die größte Herausforderung. Und wenn ich könnte und mein Tag mehr als 48 Stunden hätte, sondern vielleicht noch ein paar Stunden mehr, dann würde ich sicherlich auch ganz viel Zeit dafür verwenden, Sachen zu lernen. Aber ich werde nie dieser Profi in den Themen werden oder dieser Experte, wie mein Expertenteam das jetzt ist. Ja. Und deswegen muss ich mich auf mein Team verlassen können und das funktioniert aber wirklich ganz gut.
Aber vielleicht auch eine besondere Art der Wertschätzung, die man dann entwickelt, weil man weiß, die sind es, die es umsetzen können. Ne?
Absolut, ja. Genau, Vertrauen und Wertschätzung, das sind so die wichtigsten Punkte. Ja. Absolut, ja.
Gibt es noch einen ganz besonderen Aspekt deiner Rückkehr nach Schlieben in deine Heimat? Du bist verheiratet mit einem Niederländer.
Das
einem
stimmt.
Mann, der überhaupt nichts mit deiner Heimat jemals zu tun hatte. War das schwer, ihn davon zu überzeugen? Komm, wir gehen jetzt in meine Heimat, in the middle of nowhere. Ich zitiere dich nochmal.
Ja, das war... Also tatsächlich auch aufregend. Wir haben uns ja in Berlin kennen und lieben gelernt. Wir haben lange in Berlin zusammen gelebt. Wunderschön in Moabit, was ja sehr international ist. Und dann war so, wie gesagt, diese Findungsphase, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen überlegen, wo geht die Reise jetzt hin für uns. Und ich habe ihm das dann halt vorgeschlagen und habe gesagt, du, also ich könnte mir das vorstellen, das Unternehmen zu übernehmen. Er wollte es nicht. Mein Vater wollte eigentlich jahrelang, dass mein Mann das übernimmt, weil er das von der fachlichen Seite deutlich besser abdecken kann als ich. Mein Mann hat immer gesagt, nee, er möchte gerne was Eigenes aufbauen und so war es dann auch. Und letzten Endes habe ich gesagt, naja, das würde bedeuten, dass wir uns von Berlin verabschieden. Das fand er grundsätzlich gar nicht verkehrt, weil er ist kein Mensch für viele Menschen. So, also er braucht oder er mag Ruhe um sich rum. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir wohnen, wo wir wohnen inzwischen. Das war sozusagen seine Bedingung, in die Heimat zurückzukehren. Er möchte gerne ein Haus mit Grundstück ohne Nachbarn. Also er hat gesagt, ich hatte in Berlin wirklich genug Menschen um mich rum. Er kehrt nach wie vor auch gerne mal für einen Tag nach Berlin zurück. Das geht uns beiden so. Aber er hat gesagt, Haus mit Garten ohne Nachbarn. So, und so ist es jetzt auch gekommen. Wir haben dann tatsächlich einen ehemaligen Dreiseithof mitten im Wald gefunden, ohne Nachbarn. Also wirklich, der nächste Nachbar ist eine Apfelbaumplantage. da geht jetzt auch nicht so viel Lärm aus von denen, die sind auch, wenn wir zu Hause sind, nie da. Und ansonsten ist da wirklich nur Wald rundherum. Und ja, da, das haben wir gekauft und da wohnen wir jetzt zu dritt mit Hund.
Ja.
Ja.
Wenn du jemandem etwas raten würdest oder wollen würdest, der überlegt, ich gehe vielleicht zurück nach Hause in meine Heimat, na, würdest du ihm zuraten oder was für einen Aspekt würdest du ihm vielleicht mitgeben, nochmal zum Nachdenken? Ist es uneingeschränkt, dass du sagst, komm, mach's einfach?
Ich glaube, es ist nicht uneingeschränkt, ehrlicherweise. Sind auch Gedanken, die uns im Moment umtreiben, ist die, einfach die politische Lage. Ne? Wir wissen, dass einfach 40% im Elbe-Elster-Kreis blau gewählt haben, hellblau. Und ich muss halt sagen, ich bin ja tatsächlich auch mit einem Ausländer, ich setze es mal in Gänsefüßchen, verheiratet. Die meisten sagen, ja, mein Frust richtet sich gar nicht gegen diese Sorte Ausländer, sondern gegen die andere. Aber das finde ich eine sehr, sehr schwierige Definition. Weil am Ende des Tages auch mein Kind ist ja halb niederländisch. Ne? Das darf man immer nicht vergessen. Und deswegen bin ich da extrem sensibel, was das angeht.
Ja.
Das ist, glaube ich, was man wirklich gut überlegen muss. Das Zweite ist, was uns sehr, sehr oft begegnet, ist so diese gefühlte Perspektivlosigkeit. Bei ganz vielen Menschen habe ich das Gefühl, die haben einfach resigniert. So. Und es ist halt auch nicht so ganz einfach, irgendwie einen coolen Job, gut bezahlten Job zu finden in der Region. Was man viel hat, ist natürlich Natur, wenn man das schätzt. Und dann ist man top aufgehoben. Ich glaube, es ist ganz schwierig, ohne Wurzeln Fuß zu fassen. Das haben wir auch schon gesehen, leider Gottes, ne, wo die Leute dann auch wieder gehen, weil es einfach nicht, ist schon ein spezieller Schlag. Also ich weiß jetzt, ich meine, der Elbe-Elster-Kreis ist ja sehr, sehr groß. Ne? Ich rede jetzt mal so von dem kleinen Raum Kreis Herzberg, Altkreis Herzberg ist es ja, Raum Schlieben, die Leute sind schon speziell. Das ist auch ein Grund, warum ich nicht in Schlieben wohne, obwohl ja das Unternehmen dort ist und mein Kind dort in die Kita geht, aber mich kennen zu viele Leute dort und die Leute haben zu viel Zeit, sich über Sachen zu unterhalten und Dinge auszuwerten. Und ich muss es einfach nicht über meine Mama gestreut kriegen, was ich denn wieder im Einkaufskorb hatte. Das ist so, habe ich so gar keine Lust drauf. Und auch so, die Leute sind dann auch sehr oft sehr distanzlos. So, das finde ich dann so, viele duzen mich, obwohl ich die Leute gar nicht kenne, einfach weil die mich von klein auf kennen.
Ja.
So, ne? Aber das sind so meine persönlichen Erfahrungen. Ich kann damit auch ganz gut umgehen inzwischen. Für jemanden, der zurückkehrt und Lust auf Familie, auf sozusagen dieses, man sagt ja immer, es braucht ein Dorf, um Kinder großzuziehen. Ich glaube, das stimmt, das ist so. Und das hat man natürlich viel, viel besser, wenn man zurückkehrt zu seiner Familie, zu seinen Wurzeln. Dann ist ja, klar. Ich glaube, man muss sich das gut überlegen und wer Lust hat, so beides zu machen, so wie wir, der sollte sich so diesen Stadtfluchtmöglichkeiten einfach auch offen halten. Also ich habe es vorhin schon mal erzählt, ich gehe zum Beispiel noch zum Friseur in Berlin.
Das
ist für mich so ein mega cooler Tag, wo ich einfach mal in die Großstadt flüchte und irgendwie in dem Supermarkt einkaufen gehe, den ich cool finde, weil es da meine Trüffelwürstchen gibt, ne, die es halt im Elbe, also bei uns in der Region im Supermarkt nicht gibt. Und so diesen kleinen Luxus sich gönnt und einfach ja auch mal bummeln geht und mal irgendwie fürs Kind nicht aus dem Internet bestellt, sondern mal in so einen Laden reingeht, das ist schon auch, macht auch Spaß. Das finde ich fehlt halt. Also dass diese lokale Infrastruktur, was so Einzelhandel und sowas angeht, das ist halt so wenig geworden und das ist so schade. Ja. Andererseits, wer Bock hat auf ein handproduziertes Bäckerbrot, der ist in Schlieben total gut aufgehoben. Ja, ja. Wir haben noch einen richtigen Bäcker, der noch selber bäckt und keine Filialen hat, sondern nur diese eine Backstube. Das wiederum ist was ich halt sehr schätze. Ne? Auch ich habe jetzt einen Garten, einen Gemüsegarten. Ich baue eigene Gurken an. Wenn mir das jemand vor 3 Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, klar. Aber jetzt bin ich mega stolz und ich finde es total toll, wenn mein Kind in diesen kleinen Garten rennt und sagt, guck mal, das und das kann ich jetzt essen. Das sind ganz viele Vorteile, die man da auch hat. Ne? Ich glaube, man muss das wirklich gut abwägen und eben so die Vor- und Nachteile. Ich habe in einem eurer Podcasts, habe ich gehört, die haben eine Vor- und Nachteilliste gemacht, waren dann aber mit dem Ergebnis auch eher zwiespältig, so war so meine Wahrnehmung. Das kann man machen. Ich glaube, Bauchgefühl gehört dazu, ganz viel Bauchgefühl und vielleicht auch so diese Aussicht, es muss ja auch nicht für immer sein. Ne? Also man ist ja heute so flexibel geworden und man kann ja eigentlich überall arbeiten und leben. Und wenn man nach 3 Jahren feststellt, ist vielleicht doch nicht meine Region oder ist anders, als ich mir vorgestellt habe, hat man ja die Flexibilität heute.
Ja.
Genau.
Ein schönes Schlusswort. Dann, du strahlst allerdings, das muss man dir lassen, wenn du über deine Heimat sprichst. Also trotz aller Überlegungen, ob das gut oder schlecht war, muss man sagen, du wirkst glücklich.
Ja, danke. Ja. Das stimmt auch, weil ich einfach, ja, ich liebe das, dass mein Kind einfach im Garten rennen kann. Das wäre in Berlin ja nicht möglich gewesen. Ne? Also von der Sicht für unsere Tochter und für wie sie aufwächst, ist es schon cool, was wir gemacht haben. Absolut. Die hat ihre Großeltern quasi um die Ecke, die verbringt so viel Zeit mit denen, die gehen einmal die Woche mit ihr ins Schwimmbad. Das hätte ich in Berlin so nicht darstellen können. Ne? In der Kita ist sie super gut aufgehoben, das ist mega cool dort. Und die kann halt, die weiß, die ist 3, ne? Die weiß, was ein Steinpilz ist, die weiß, was ein Pfifferling ist, die weiß, was eine Marone ist und eine krause Glucke, weil es letztes Jahr so viele bei uns im Wald davon gab. Ich meine, welches Stadtkind kann das schon leisten? Die kennt alle Tiere, die kann alle Geräusche. Das finde ich halt super cool und das macht mir so viel Spaß, weil ich weiß, dass das für sie halt toll ist, jetzt so erstmal aufzuwachsen.
Ja.
Genau. Und dann, ja, deswegen strahle ich, weil das ist für mich mit das Wichtigste.
Dann Glückwunsch zu deiner Entscheidung. Danke. Danke, dass du da warst.
Vielen lieben Dank für die Einladung und für das unterhaltsame Gespräch.
Danke auch.
Landfunk Elbe Elster. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages sowie der Staatskanzlei Brandenburg.